Ja, dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, das beschreibt etwas von dem, was Jesus und dann Paulus Reich Gottes genannt hat. Aufbrechen, die Zukunft für offen zu halten, zu glauben, Gott kommt uns entgegen. Und davor haben wir von einem Mann gehört, der eine neue Erfahrung gemacht hat mit Jesus. Am Ende sagt er ja, Gott lieben, das ist das Zentrum, das ist die Mitte und nicht irgendwelche Rituale. Und Jesus sagt, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Hat also eine Reich Gottes Erfahrung gemacht, dass er sich nicht an ganz bestimmten Ritualen festhielt, sondern sich eingelassen hat auf etwas, was man immer wieder einüben kann und soll, Gott zu lieben. Und so ist das Thema mit dem Reich Gottes und was es damit auf sich hat, immer wieder aufgegriffen worden. Und Paulus tut das in seinem Römerbrief. Und ihr habt es auf euren Sonntagsblättern und ich habe das Sonntagsblatt hier. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, findet Wohlgefallen bei Gott und Anerkennung bei den Menschen. Wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Soweit Paulus. Der Anfang hört sich ja sehr schön an. Das Reich Gottes in Essen und Trinken. Ich habe gedacht, schade eigentlich, denn ich hatte schon so einen gedeckten Tisch vor mir gesehen und Psalm 23, du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das wäre doch was. Oder Jesus mit seinen Tischgemeinschaften für alle, wo er eingeladen hat. Aber das soll ja nicht in Frage gestellt werden, hier geht es um etwas anderes. Hier geht es eher um eine unselige Tendenz, die Menschen entwickeln können. Eine Eigenschaft, nämlich Geringes zu überhöhen und das Große zu übersehen. Was ich damit meine, wenn wir jetzt verfolgen Menschen, die in unsere offene Gesellschaft kommen. Ich denke da auch an syrisch-orthodoxe Christen. Sie sind kaum im Blick. Aber die kommen schon aus dem Iran oder Syrien, sind da verfolgt worden und kommen als syrisch-orthodoxe Christen. Man kann sie kaum unterscheiden von unseren afghanischen Brüdern und Schwestern und von anderen. Aber sie kommen und versuchen sich zu integrieren. Aber all das ist so bedrohlich, was sie jetzt erleben, sodass sie sich an bestimmten Gebräuchen oder Einstellungen festhalten. Richtig festhalten. Weil auch der Glaube, den man mitgebracht hat, so wie man ihn gelebt und praktiziert hat, hier so nicht mehr zu finden ist und ins Wanken gerät. Und dann greift man zu irgendeinem Symbol, zu irgendetwas Handfesten und hält sich daran fest. Und dann bekommt das, diese Einstellung, diese Haltung oder dieses äußere Symbol, eine solche Bedeutung, eine Würde, einen Stellenwert, den es eigentlich nicht hat. Es ist ein Symbol sozusagen des Schutzes, der Abwehr, wo Bedrohliches abgewehrt wird. Endlich ist da noch etwas Stabiles mitten in meiner Welt. Nur auf diesem Hintergrund verstehen wir, dass das etwas Überhöhtes ist, ja? Etwas, was eigentlich nicht trägt. Und die Stimme, die wir hier gerade gehört haben, die sagt, Stabilität des Glaubens gibt nur die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht das, was von außen kommt. Die Tendenz ist natürlich, ich will was Festes. Ja? Ich will mich irgendwo dran festhalten können, wo ich messen kann, ich bin auch richtig. Und da hat sich zum Beispiel immer die Nahrung angeboten als Symbol. Was isst man für seinen Gott eigentlich richtig? Ja, was tut Gott eigentlich gut,
wenn ich es esse, so. Und dann haben die einen gesagt, kein Schweinefleisch. Die einen nennen das Koscher-Essen, die anderen Halal. Und die anderen vielleicht, wenn sie modern eingestellt, vegan oder vegetarisch. Gott gefallen wollen, weil ich das Richtige esse. Und mich da auch eben von anderen unterscheiden. Und da fangen ja schon die Probleme wieder an. Wenn ich mich dann von anderen bewusst unterscheiden will, dann wird dieses Symbol auch ein Symbol der Trennung. Unterschiedliche Lebensentwürfe, unzählige Meinungen, schwierige Entscheidungen bei ethischen Problemen, verschiedene Kulturen, vielfältige Werte und Gewohnheiten. Wäre das Leben doch endlich klar und eindeutig? Und man könnte es irgendwo klar und eindeutig machen. Wir erfahren, wie bunt und mehrdeutig und manchmal widersprüchlich das Zusammenleben sein kann, auch in unseren Gemeinden. Dass vieles so mehrdeutig geworden ist, das macht zu schaffen, ist herausfordernd, verunsichert. Und dann erfolgen eben diese Abwehrreaktionen und auch Konflikte. Und dann eben liegen manchmal einfache Antworten so in der Nähe, zu denen ich greife wie zu einem Strohhalm. Und jetzt sagt einer, vergeudet damit nicht zu viel Kraft. Der sagt nicht, es ist alles Quatsch, jeder möge so leben, wie er das für sich entschieden hat und verantworten kann, aber nicht gegen einen anderen. Schon gar nicht mit zu viel Kraftinvestition. Nicht zu viel Investition hinein, als ginge es um das Ganze. Investiert eure Kraft, sagt Paulus hier, in das Reich Gottes. Und das ist eine besondere Investition. Ich denke, einige werden die Sendung Höhle der Löwen kennen im Fernsehen. Da sind Jungunternehmen, Start-ups nennt man das, ja, die stellen ihre Produkte und Dienstleistungen vor und hoffen dann, dass die vier Investoren davor ihnen ihr Geld in das Unternehmen schießen. Und da musst du schon etwas vorweisen, wenn die dir Geld geben wollen. Da musst du schon was bringen, sonst fällst du durch. Und ich habe gedacht, mit dem Reich Gottes ist es genau umgekehrt als in der Höhle der Löwen. Reich Gottes heißt, Gott steht vor dir oder er steht vor uns, so wie damals Jesus vor den Menschen gestanden hat und hat gefragt, was soll ich dir tun? Also Gott steht vor uns und fragt uns, wo darf ich bei euch investieren? Und nicht wir, die wir erst was leisten und vorzeigen müssen. Das ist Reich Gottes. Gott steht vor uns und sagt, wo darf ich bei euch investieren? Und da kann man schon eine Ahnung von bekommen, dass da unser Leben auf dem Spiel steht. Die Weite und die Tiefe unseres Lebens, aber diesmal positiv, ohne Unsicherheiten. Wenn Gott vor mir steht, wo kann ich bei dir investieren? In die Tiefe und Weite deines Lebens. Und Gottes Investitionswille heißt, wie Paulus das hier ausdrückt, Heiliger Geist. Im Heiligen Geist. Freude, Friede, Gerechtigkeit. Reich Gottes. Das Reich Gottes ist auch keine Privatangelegenheit. Es ist ganz wichtig, hier auch dieses Uns zu lesen. Reich Gottes, wir miteinander, seine Menschen. Ich habe mich erinnert an ein Gebet aus der Kindheit, das vielleicht auch geprägt hat. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Ja, dieses Gebet hat ja eines richtig im Blick, dass Gott der Entscheidende ist, der etwas macht. Also mach mich fromm. Aber dieses Gebet war doch im Blick auf den Himmel sehr auf mich selbst konzentriert und auf den Menschen. In den Himmel kommen, da war ich im Blick. Aber nun sind Worte wie Gerechtigkeit, Frieden, Freude, die beschreiben, was in einer Gemeinschaft geschieht. Insofern nimmt Paulus hier die Gemeinschaft in den Blick. und darüber hinaus, was in der Gottesgemeinschaft geschieht. Also Gerechtigkeit im Zusammenleben untereinander und mit Gott. Frieden im Zusammenleben und im Zusammenleben mit Gott. Und Freude im gemeinsamen Zusammenleben und mit Gott. Das ist im Blick und das ist das Reich Gottes. Keine Privatangelegenheit. Das Reich Gottes ist da, wo Gott bei uns investieren will. Und Gott investiert in Freude. Gott übernimmt die Initiative im Frieden. Und Gott investiert in uns und es geschieht Gerechtigkeit. Ja, diese drei Hinweise, die möchte ich jetzt weiter verfolgen. Einmal die Freude und das Reich Gottes. Schon im Alten Testament wird beschrieben, wie Gott sich seinen Menschen zuwendet und Menschen davon berührt werden und sie reagieren mit Freude. Aus Psalm 16: Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Eine Erfahrung, die Menschen gemacht haben. Oder in einem Lied: Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Welche Erfahrung wird da eigentlich beschrieben? Weicht ihr Trauergeister, denn mein Freudenmeister Jesus tritt herein. Ja, nicht, dass uns hier nahegelegt werden, jetzt hör mal auf, ja, hast lange genug getrauert oder reiß dich mal am Riemen oder so ähnliche Dinge, die wir hören, sondern da passiert etwas mit mir, an mir oder mit uns und an uns. Ja klar, wir sagen, ich freue mich, aber wir sagen auch, ein Gefühl der Freude ergreift mich. Also da ist etwas, was über mich kommt sozusagen und was mich ergreift, was in mir ist. Da ist etwas plötzlich in mir. Freude, weil ein anderer kommt, weil Gott kommt. Weicht ihr Trauergeister. Eine Erfahrung, die man mit diesem Gott machen kann. Und Jesus hat diese Erfahrung aufgenommen und hat gesagt, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Also keine Aufforderung an uns, jetzt freut euch doch mal endlich, ja, ihr habt doch allen Grund dazu, sondern es geschieht, es ist einfach da. Und was wir tun können, ist uns dafür offen zu halten, es für möglich zu halten, dass plötzlich in uns so eine Quelle sich auftut, die vielleicht verschüttet war und plötzlich ist sie wieder da. Und ich sage es mal so, es freut sich in mir, ohne dass ich etwas bewusst dazu beigetragen habe oder mich angestrengt habe, mich doch jetzt endlich wieder zu freuen. Manchmal kann das in so einem Gottesdienst sein, dass so eine Quelle aufbricht und ich freue mich. Im Alten Testament wird vom leuchtenden Angesicht Gottes gesprochen. Und vom leuchtenden Angesicht Gottes geht dort der Segen aus und erfüllt das menschliche Leben und Zusammensein. Und dann liest man im Psalm 30, du hast meine Klage verwandelt in einen Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet. Wiederum diese Erfahrung, dass ein anderer der Handelnde ist und ich Empfangender oder wir Empfangende Reich Gottes. Oder aus Zephania: Gott wird sich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und er wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Da ist es nicht ein ergreifendes Bild. Da steht Gott vor uns und sagt, ich freue mich über dich. Ohne dass du irgendetwas vorweist, ich freue mich über dich. Ich investiere meine Freude in dich hinein. Gott, der sich über seine Menschen freut und jubelt und singt. Das ist Reich Gottes, Einklang der Freude zwischen Gott und uns. Gott freut sich, dass seine Menschen sich seiner Gnade freuen und über ihn selbst. Und übrigens, das hängt auch sehr nah zusammen, wenn ihr mal hört, Chara und Charis. Hört sich sehr ähnlich an. Das eine meint Freude und das andere Gnade. Also die Freude Gottes geht der Gnade voraus oder unserem Glauben voraus. Er freut sich und es kommt bei uns an und in uns entsteht der Glaube. Freude gehört zum Elementaren, Freude Gottes am Beschenken. Aus Freude beschenkt er seine Menschen. Und wo das ankommt, da wird Vertrauen bewirkt, aber auch hier und da bricht Freude auf. Das kann Gemeinde unter diesem Horizont des Reiches Gottes sein. Menschen, die sich mitfreuen mit ihrem Gott und die zu Gott zurückfinden. Ich habe ein bescheidenes Beispiel, haben wir, glaube ich, letzte Woche erlebt. Da waren wir in der Seniorenrunde und wir haben Psalm 23 gelesen oder ein Vers zitiert. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und da sage ich so ein bisschen locker und du als Senior sagst, ach Herr, meine Hand zittert schon, bitte nicht so voll. Und da sagt dein Gott, ich schütte dir voll ein und jetzt lass uns lecker essen. Und wir haben natürlich erstmal darüber geschmunzelt und gelacht. Und im Angesicht meiner Feinde, also die Feinde, das Alter, hier und da, was das Leben so beschwerlich macht an dem Alter. Im Angesicht meiner Feinde schüttest du mir voll ein. Und du sagst, Herr, aber meine Hand sieht dann schon. Ja, aber lass uns essen und trinken. Und wir haben in dem Moment ja ein befreiendes Lachen war da. Und für einen Moment Lebensfreude vor unserem Gott. Und wenn es so ist, wie dieser Psalm sagt, und so altersunabhängig, eine altersunabhängige Perspektive, dann war dieses Lachen da. Und das war schön. Ja, warum denn nicht? Freude und Lachen. Das Zweite, Gott investiert im Frieden in uns, im Alten Testament Shalom. Und das meint innerer und äußerer Frieden. Und das ist ja auch einsichtig, wenn ich nicht in mir Frieden habe, wie soll das nach außen gelingen? Wie soll das jetzt mit anderen gelingen? Shalom. Gott schafft ihn. Wo die Dinge sich gegenseitig begünstigen. Also nicht immer diese elendigen Erfahrungen, über die, auf die wir ständig hingewiesen werden. Ja, da baut einer etwas Kleines mit Mühe auf. Und da kommt einer und stößt alles um. Die Erfahrung jetzt vor kurzem, endlich schafft es mal ein Hilfskonvoi in Syrien, sich auf den Weg zu machen. Und irgendein Dämon beschießt diesen Hilfstransport. Und alles gerät wieder ins Wanken. Das ist unsere tägliche Erfahrung. Reich Gottes heißt, es wird anders werden. Das Gute, was Gott investiert hat, wird niemand mehr umstoßen können. Das Gute, was Gott investiert hat, das führt zum Frieden. Und selbst in persönlich aufwühlender Zeit. Ein Beispiel. Ein Mensch mit einem Krebsleiden, er ist Christ, muss wieder einmal zu einer Untersuchung. Und die Ergebnisse werden ausgewertet von einer Ärztin, 40 Jahre alt. Und diese Ärztin sieht sehr, sehr schlecht aus. Dem Menschen, der eigentlich jetzt gekommen ist, um seine Ergebnisse zu hören, dem fällt das auf. Und dann kommt es zum Gespräch. Und der Patient fragt die Ärztin, Sie sehen aber schlecht aus. Und die Ärztin stutzt, ja, was passiert denn jetzt? Aber plötzlich antwortet sie und sagt, mein Bruder ist gestorben, liegt im Sterben. Und ich bin als Ärztin so hilflos, so hilflos. Und unser Christmenschen sagt, darf ich für Sie beten? Das Betroffenheit, Tränen und sie sagt, und für meinen Bruder auch. Ja, das ist ein kurzer Moment von Gottes Frieden. Oder vielleicht muss ich sogar sagen, von Friedenshauch. Ein Moment. Reich Gottes, das sind auch kurze Momente, wo wir solche ungewöhnlichen Dinge erfahren. Und vielleicht für uns wichtig, dass wir sie nicht übersehen. Solche kleinen Momente, weil wir immer auf das Große aus sind. Aber Gott investiert in solch kleinen Momenten des Friedens. Reich Gottes bricht an, Licht leuchtet auf, Gott kommt dazu und wir warten darauf, dass er dazu kommt. Und zuletzt, das Reich Gottes kommt in Gerechtigkeit. Das heißt vor allen Dingen, er wird seinen Menschen gerecht. Und die Menschen werden einander gerecht werden. Ich möchte an Beispielen erzählen, wie das aussehen kann. Die Freude an Gott und seinem Reich führt eben nicht dazu, dass wir uns aus dieser Welt hinaus wünschen oder dass wir uns verschließen von der Welt oder innerlich aussteigen. Wer auf das Reich Gottes setzt in Freude und Frieden, der wird sozusagen sensibler werden für das, was um ihn herum geschieht, für das Leid der Unschuldigen. Der wird eben das Leben, das zerstört wird, eben nicht als Schicksal hinnehmen. Er wird sich nicht damit abfinden, sondern im Namen Gottes protestieren gegen dieses Leiden und gegen die, die es verursachen. Und insofern ist auch der Protest ja eine heiße Sehnsucht nach dem Reich Gottes. Ich weiß, da ist etwas anderes. Ich weiß, als Christ, es ist im Werden und darum nehme ich das, was an Negativen, am Leiden, an katastrophalen Leiden ist, nicht hin. Und ich protestiere. Und wenn dann im Gebet vor meinem Gott. Oder wenn es möglich ist, als Gemeinschaft der Kirchen. Es gibt diese Reich Gottes Erfahrung im Protest auch. Ich nenne zwei Beispiele zum Schluss, wo mitten in den bestehenden ungerechten Verhältnissen Reich Gottes angefangen hat. Einmal möchte ich erzählen von Paulus im Philemonbrief. Der Paulus schickt einen entlaufenen Sklaven an Philemon zurück. Und Philemon ist Christ geworden. Und der Sklave ist auch Christ geworden. Und Paulus schreibt dem Philemon: Jetzt bitte nimm ernst, dass dein Sklave Christ geworden ist. Der ist also jetzt nicht mehr Sklave, sondern der ist Bruder. Und bitte schau mal, was das jetzt mit dir macht. Ja, ob du siehst, naja, ist ja wurscht, ob der jetzt nun das ist Sklave und bleibt Sklave. Einmal Sklave, immer Sklave. Ja? Nein, nein, sie sagte, du, der ist jetzt dein Bruder geworden. Das ist jetzt eine neue geistliche Realität. Und schau mal, was macht diese neue geistliche Realität mit dir? Werd jetzt einmal kreativ, was das jetzt bedeutet in dieser Situation, wo Sklaverei noch gang und gäbe ist. Und Paulus schreibt, lieber Philemon, es wäre jetzt ganz normal, dass ich dir befehlen könnte, nimm den wieder auf. Ich als dein geistlicher Ziehvater sage dir, befehle dir, nimm den auf. So machen es alle in unserer Gesellschaft und so ist es üblich. Aber, sagt Paulus, ich will dir jetzt mal eine neue Erfahrung zumuten und dass du sie einübst, eine Reich-Gottes-Erfahrung. Eine Reich-Gottes-Erfahrung, die Herzenssache ist, von innen, von Christus her, eine neue Erfahrung machen. Und ich sage dir jetzt, nimm ihn als Bruder wieder auf und schau ihn wie als Bruder an und schau jetzt mal, wie euer Zusammenleben neu gelingen kann. Ob ihr es neu gestalten könnt. Und so wird von innen her das Verhältnis Sklave und Herr neu geordnet, ohne dass jetzt die große Sklavenbefreiung erfolgt wäre. Aber an einem kleinen Beispiel wird gezeigt, wie so etwas anfangen kann. Ob es nun gelungen ist, wissen wir nicht. Aber es geht darum, dass man diesen Horizont hat und unter diesem Horizont einer neuen Gerechtigkeit etwas Neues anfangen kann. Und wir den Eindruck haben, und Gott wird investieren. Das wird am Ende sein. Oder das letzte Beispiel. Am Freitag vor einer Woche hatten wir ja einen Vortrag über die Arbeit der EBM in Indien. Und es war erschütternd, nochmal zu hören, was dort das Kastenwesen in Indien anrichtet. Dass es dort tatsächlich diese Ober- und Untermenschen gibt. Und auch Untermenschen einfach, ja, ich bin halt ein Untermensch und zu leben unter unwürdigen Verhältnissen. So, und jetzt kommen sie in christliche Gemeinden hinein, werden Christen, Ober- und Untermenschen. Was heißt das jetzt, wenn sie eine Reich-Gottes-Erfahrung machen? Und die Christen haben gesagt, nein, das geht nicht, wir können nicht so weitermachen wie außen. Wir müssen hier irgendwie einen neuen Weg finden unter dieser neuen Perspektive. So etwas kann unser Zusammenleben in der Gemeinde nicht mehr bestimmen, das geht nicht mehr. Gut, sie haben auch erlebt, wie schwierig das ist, wie äußerst schwierig es ist. Aber sie wollen damit leben, unter dieser Reich-Gottes-Perspektive, wo Gott investiert. Und wir versuchen es umzusetzen, Reich Gottes. Und sie üben es ein. Wir üben es ein, da wo wir solche Perspektiven bekommen haben. Wir üben es ein in der Freude, wenn sie in uns aufbricht. Wir üben es ein in Frieden. Und wir üben es ein in Gerechtigkeit. Anfänglich, sicher mit Rückschlägen. Aber wir wollen uns also einsetzen für das, was dem Frieden und der gegenseitigen Erbauung dient. Unter der Perspektive des Reiches Gottes. Amen.